Wenn wir über Freizeitparks und deren Historie denken, dann denken wir natürlich an die großen Freizeitparks, die auch irgendwie ihren Ursprung in der Schaustellerei haben. Und wenn wir von Schaustellerei sprechen, dann sprechen wir von dem, früher hat man mal gesagt, das wandernde Volk, die Leute, die mit ihren Holzwagen von A nach B gezogen sind und dort ihre großartigen Attraktionen aufgebaut haben. Mit verbunden aber auch in dieser ganzen Branche sind natürlich nicht nur die Fahrgeschäftsbetreiber, sondern natürlich auch tatsächlich die Leute, die ein bisschen mehr machen als das, muss man leider sagen, denn die eine richtig große Show aufziehen. Ich spreche vom Zirkus. Und wenn ich jetzt das Wort Zirkus in den Mund nehme, dann habt ihr sicherlich direkt so eine Handvoll Bilder im Kopf, eine Handvoll Gerüche im Kopf. Bei mir kommt direkt das Wort Sägespäne in den Kopf. Das riecht immer nach Sägespäne und irgendwie so ein bisschen aber auch nach Tier, weil früher gab es ja auch noch ganz viele Tiere in den Zirkussen, Zirki, Zirken. Dirk, da musst du mir jetzt ganz kurz
Zirkusse.
helfen. Zirkusse, okay, gut, danke. Ja, habt ihr schon gehört, kleiner Teaser, wir haben natürlich heute auch wieder einen Gast. Aber bevor wir damit einsteigen, herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast des VDFUs. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater und Podcaster und ich berate Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und um das Thema hier heute Zirkus nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, nämlich wo geht die Reise eigentlich hin? Denn das Thema Zirkus und auch dieses Geschäftsmodell hat sich drastisch in den letzten Jahren verändert und ist gerade in einer extremen Transformationsphase. Haben wir jemanden, der anscheinend selber sagte, Stefan, hör mal, das müssen wir jetzt mal besprechen. Ich darf begrüßen Jasper Brücker, COO und CCO von Timeride. Hallo Jasper.
Hallo Stefan, schön, dass wir wieder zusammen einen Podcast aufnehmen.
Ich freue mich auch, aber warum brennt dir das Thema Zirkus so unter den Nägeln? Warum hast du uns das mitgebracht?
Ich würde mal behaupten, dass es jedem irgendwie auf den Nägeln brennt. Jeder war mal Kind und als Kind sind typischerweise die ersten Erfahrungen im Zirkus und die sind in der Regel sehr positiv besetzt. Das ist also eine Leidenschaft, die einen in der Regel nicht mehr loslässt, auch wenn man älter wird. Und hinzu kommt, dass mein Gesprächspartner und ich, wir uns schon sehr lange kennen, nämlich seit 20 Jahren kann man sagen, als wir bei Stage Entertainment zusammengearbeitet haben. Und auch in den Folgejahren haben wir uns nicht aus den Augen verloren und auch öfter in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet. Und ja, da lag es sehr nahe, dass wir dieses Gespräch heute einmal führen können und sollten.
Ja, dann bin ich mal gespannt, worüber wir uns gleich unterhalten werden. Und vor allen Dingen bin ich super gespannt, weil du hast ja auch gerade gesagt, ne, das brennt uns in den Nägeln, weil es ist halt allgegenwärtig und wir verbinden unsere eigene Kindheit irgendwie damit. Aber wenn ich natürlich jetzt an meine Kindheit denke, der Zirkus, der heute existiert, ist ja nochmal ganz anders. Und das ist noch nicht mal schlecht, sondern es gibt ja richtig coole Verwandlungen von diesen tollen Shows und Inszenierungen, die wir sehen. Aber ich laber schon wieder hier in allen Richtungen. Ich würde sagen, ich gebe den Staffelstab mal an dich weiter und dann würde ich auch mal sagen, Jasper, stell uns doch mal den Gast vor, den wir heute haben.
Ja, mache ich gerne. Und du hast recht, ne? Der Zirkus von heute ist ein anderer als der von damals. Und einer, der gut darüber sprechen kann, ist der Dirk Renner, den ich sehr herzlich begrüße. Er ist einer der Geschäftsführer neben dem legendären Bernhard Paul, dem Gründer und Inhaber des Zirkus Roncalli. Und ja, wir kennen uns schon Ewigkeiten, kann man sagen. Aber Dirk, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz selbst vor, was du bei Zirkus Roncalli machst.
Ja, erstmal hallo in die Runde und vielen Dank, dass ich heute hier daran teilnehmen darf und ein bisschen über Roncalli erzählen darf. Ja, mein Name ist Dirk Renner, bin seit 10 Jahren als Geschäftsführer bei Roncalli tätig, wobei es ja nicht nur um den Zirkus geht, sondern eben noch viel, viel mehr. Ich hoffe, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Jasper, wir beide kennen uns wirklich in der Tat schon 20 Jahre. Das ist immer erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das zeigt auch, dass wir dem Genre Entertainment treu geblieben sind, wo auch immer. Man trifft sich immer wieder. Und das finde ich ganz schön und spannend. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute nochmal austauschen können.
Ja, das finde ich auch. Und du weißt, dass ich dich sehr wertschätze und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir da heute mal ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, aufgreifen, nämlich den Zirkus Roncalli. Und vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie so deine ersten Erfahrungen mit dem Zirkus Roncalli waren. Hast du den schon gekannt, bevor du angefangen hast, dort zu arbeiten? Oder war das erst im Bewerbungsprozess, dass du dich dann damit beschäftigt hast?
Also im ersten Schritt muss ich, glaube ich, nochmal vom Intro eine kleine Korrektur machen. Es ist ja nicht so, dass nur ich als Geschäftsführer bei Roncalli neben Bernhard Paul agiere, sondern ich habe natürlich auch einen sehr starken mit auch traditionellen Zirkus-Background, den Patrick Philadelphia, der ja auch wirklich mit dem Zirkus mitreist, einen Kollegen. Das wollte ich einfach nur nochmal ganz kurz sagen. Das ist, glaube ich, auch nochmal fürs Verständnis nachher ganz gut. Aber ich muss gestehen, mit Roncalli vor meiner Tätigkeit hatte ich eigentlich bewusst wenig Berührungspunkte. Ich kann mich an meine Kindheit oder Jugend erinnern, so Anfang der 80er, wo die großen Zirkusse immer noch in den Städten unterwegs waren, bevor das große Zirkussterben kam, Sarrasani, Althoff und was alles sozusagen unterwegs war. Und das waren so die ersten Punkte. Und ich konnte mir im ersten Schritt, als ich gefragt wurde, für Roncalli tätig zu sein, eigentlich wenig drunter vorstellen, was mich da erwartet, habe mich dann aber nochmal bewusst schlau gemacht, habe mich natürlich auch nochmal mit dem Zirkusgenre konkret beschäftigt und war da eigentlich das erste Mal richtig bewusst als Erwachsener beim Zirkus und war aber im ersten Schritt sofort verzaubert, weil ich gemerkt habe, da existiert etwas Besonderes, was nicht unbedingt der traditionelle Zirkus ist, sondern schon eine andere Form von Zirkus darstellt. Und das hat mich schon abgeholt und ich war auch begeistert, wie beschwingt ich selbst auch wieder rausgegangen bin aus der Vorstellung.
Das kann ich gut nachvollziehen, denn als du da angefangen hast, bin ich ja auch relativ schnell zu einer der ersten Premieren gekommen. Du hast mich freundlicherweise eingeladen mit Familie und genau das Gefühl habe ich auch gehabt. Das war für mich so eine Art, wow, das ist ja eine Art Hidden Champion. Hatte man gar nicht so im Blickfeld und auf einmal, ja, wenn man es weiß, schaut man genauer hin und merkt, was für eine tolle Marke, die aber nicht nur eine Marke ist, sondern da ist richtig Leben drin. Und da sind eine Vision dahinter, der Zirkus ist. Was war denn damals deine erste Aufgabe bei Roncalli? Oder bist du direkt als Geschäftsführer eingestiegen?
Ich bin direkt als Geschäftsführer eingestellt worden mit dem Schwerpunkt, gewisse kaufmännische Strukturen nachzuziehen, weil das Unternehmen im Wachstum war und seit einem gewissen Zeitraum ohne kaufmännische Leitung unterwegs war. Also es war ja vorher bis 2011 war ein langer Weggefährte von Bernhard Paul mit an Bord, Thomas Schütte. Der hat damals so ein bisschen alles Administrative gemanagt. Das fehlte dann aber nachher ab, ich sag mal, 2011 und es hat sich dann so ein bisschen die Organisation im Hintergrund nicht zu dem Unternehmen selbst weiterentwickelt. Und das war so eine Aufgabe, dann eine gewisse Struktur reinzubringen, den Ticketvertrieb auch ein bisschen anzupassen an die Zeit damals. Wir kommen ja auch so ein bisschen aus dem Ticketvertrieb, gerade bei der Stage. Das ist natürlich auch so ein Steckenpferd gewesen. Ja, einfach erstmal gesunde kaufmännische Strukturen oder solide, nicht gesunde, sondern solide kaufmännische Strukturen und Prozesse zu gestalten, die auch ein weiteres Wachstum möglich machen.
Ja, und das Besondere bei dir ist ja, dass du auch die andere Seite, also die Vermarktung, die geldausgebende Seite gut kennst, sage ich mal, und da auch sehr gut beschlagen bist und unterwegs bist. Insofern, ja, ist das natürlich immer gut, wenn man da keinen weltfremden Controller hat, sondern jemanden, der das Gesamtbusiness versteht, so wie du. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld, habe die Dokumentation Macht der Manege angeschaut. Das sind ja die Anfänge von Roncalli seit der Gründung durch Bernhard Paul vor knapp 50 Jahren gut nachgezeichnet. Roncalli bezeichnet sich ja selbst als poetischen Zirkus. Klingt gut. Was bedeutet das denn konkret?
Wenn, dann müsste man vielleicht mal einen gewissen Vergleich ziehen. Das heißt also, wenn man einen traditionellen Zirkus zum Beispiel sich mal anschaut, der hat unter anderem dieses klassische Nummernshow-Prinzip. Das heißt, es gibt einen Sprechstallmeister, der dann einen artistischen Act oder einen Show-Act ankündigt. Dann kommen die Artisten in die Manege oder auch die Clowns. Führen ihre Nummer durch und dann ist das sozusagen nach meinem, also ich sag's mal ein bisschen provokant, es soll jetzt aber nicht negativ klingen, ein Abarbeiten der Showacts. Bei Roncalli ist es schon so, und das spiegelt sich auch ein bisschen wieder jetzt in der Namensgebung. Wir bezeichnen uns ja auch eher als Zirkustheater, dass wir nicht dieses klassische Nummernprinzip haben, sondern es ist immer eine Gesamtinszenierung. Das heißt, es gibt keine Ansagen der Showacts oder der Artisten, sondern das geht alles ineinander über. Es ist ein fließender Übergang, ein roter Faden, thematisch, der begleitet wird dann durch ein Live-Orchester, und dass man sozusagen komplett eintauchen kann in eine Inszenierung. Genau, das kann man, glaube ich, sagen, ohne dass man jedes Mal wieder rausgeholt wird durch eine weitere Ansage. Und das ist nach meinem Dafürhalten der wesentliche Unterschied. Das heißt also auch, dass wir nicht unbedingt immer nur auf Sensationsakrobatik abzielen, sondern eben auf wirklich eine poetische Inszenierung, wo jeder für sich auch mal was wiederfindet, artistisch gesehen, aber eintauchen kann, gesamtheitlich sozusagen mit Beginn, in dem Moment, wo man so auf das Gelände raufkommt, bis man das Gelände wieder verlässt, dass man in einer Welt ist, die nicht unterbrochen wird.
Okay, ja, wir beide kommen ja, ich hätte fast gesagt von der Bühne, aber wir haben mit Bühnen zusammengearbeitet.
Ja.
Wir wissen, wie schwer das ist, ne? Aus diesen roten Faden zu stricken oder eine Inszenierung zu machen. Musst ja auf der einen Seite musst du ja eine erste Idee haben, denke ich mal, oder wirst du es gleich vielleicht besser erklären, was drin sein könnte. Dann versucht man wahrscheinlich bei Künstlern vorzufühlen, so stelle ich mir das vor, ob die können, inhaltlich, zeitlich. Man strickt dann oder macht dann das Feintuning. Ist das der Prozess, der ungefähr so abläuft? Und wer sind diese starken Figuren, die als Executive Producer da diese nahtlose, ich will nicht Show sagen, aber nahtlose Inszenierung hinlegen oder
Also,
kreieren?
das ist erstmal natürlich der kreative Kopf über allem, ist nach wie vor Bernhard Paul, der sehr stark zwischenzeitlich aber auch mit seinen Kindern zusammenarbeitet. Das heißt also, auch die kommen immer stärker in den Austausch und setzen auch Akzente. Aber es ist natürlich schon so, dass über allem erstmal eine Idee steht. Gerade nehmen wir jetzt auch mal das Jubiläumsjahr. Wir haben ja nächstes Jahr 50 Jahre Roncalli, also feiern wir 50 Jahre den Zirkus. Und für dieses Jubiläumsprogramm hat man natürlich eine gewisse Idee im Kopf. Oder so. Und das arbeitet bei Bernhard Paul und Familie schon sehr, sehr, sehr lange. Und das ist ja auch ein kreativer Prozess, der über einen langen Zeitraum geht. Und man setzt sich zusammen und überlegt, in welche Richtung kann es denn gehen? Und dann eben parallel dazu auch guckt, was kann denn in dieses Konzept, in diese Thematik gut reinpassen? Das geht ja nicht nur um die Artistik, sondern es geht ja auch um das Kostümdesign. Es geht darum, wie kann ich das musikalisch untermalen? Welche Requisiten brauche ich? Ja, also wie ist das Gesamtbild nachher, wenn ein Artist in der Manege steht. Und das ist ein Prozess, der geht über viele, viele, viele Monate und ist auch selbst am Premierentag noch nicht abgeschlossen. Das heißt also, im Regelfall ist es so, eine Show, die man, wir spielen ja im Regelfall, wie gesagt, 2 Jahre mit einem bestehenden Programm. Aber auch diese Show verändert sich in den 2 Jahren. Und es ist immer ein stetig wachsender Optimierungsprozess hinsichtlich der Showkomponenten.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Es ist nicht nur die Inszenierung an sich oder auf der Bühne oder in der Manege, genauer gesagt, sondern das ist mir auch aufgefallen, schon bevor du überhaupt euren Bereich betrittst, also schon vorm Kassahäuschen, geht es eigentlich schon mit der Inszenierung los. Und das war für mich etwas Neues. So konsequent kannte ich das nicht im Zirkusbereich und hat mich damals wirklich komplett abgeholt. Und ist natürlich auch schwierig, aber ihr macht es erfolgreich, alle Mitarbeitenden abzuholen und in dieses Gesamtkonzept einzubinden, dass alle beitragen zu diesem Eintauchen in diese Immersion, dass die Menschen, die eure Gäste sind, und wirklich sich fallen lassen können und das komplett genießen können. Ich gehe davon aus, aber berichte gerne, dass ihr einen hohen Anteil an Stammmitarbeitenden habt, denen ihr das nicht immer von A bis B neu erklären müsst.
Die Key Player sind natürlich langjährige Zirkusbegleiter und Wegbegleiter von Bernhard Paul. Also es sind, nehmen wir mal an, der Georg Pommer als musikalischer Direktor ist schon über 30 Jahre bei Roncalli. Der weiß natürlich dann auch schon im Rahmen der Inszenierung, wie man musikalische Dramaturgien bilden kann. Wir haben mit Patrick Philadelphia, den ich eingangs schon erwähnt hatte, einen Geschäftsführungskollegen, der auch aus einer Zirkusfamilie kommt, selbst aber nicht mal in der Manege gestanden hat, aber das Zirkusleben kennt und eben auch die Inszenierung von Roncalli kennt und auch weiß, wofür Roncalli steht. Und das ist so, wir haben ein paar Mitarbeiter, die Roncalli-DNA innehaben, die das auch weitergeben und auch vorleben. Und das ist natürlich ganz entscheidend, dort auch die jüngeren Kollegen dann dementsprechend abzuholen. Also wir sind beim Zirkus selbst, wenn wir jetzt nur den Zirkus, der auf Tour ist, mal so betrachten, da sind wir im Schnitt bei, je nach Größe vom Cast, wenn man den mal mit reinnimmt, bei 100, 110, 120 Personen, die mitreisen. Und die muss man natürlich alle immer mit abholen. Das, weil, wie du schon richtig sagst, Jasper, das Besuchserlebnis natürlich zählt. Und das geht los, ne, am Kassenwagen oder schon vielleicht auch, wenn derjenige bei uns in der Hotline anruft und ein Ticket kaufen will, wie gehe ich mit dem Kunden um? Aber natürlich jetzt auch am Kassenwagen. Kassawagen, wie empfange ich meinen Gast? Ja, und gebe ich ihm das Gefühl, und das ist ihm ganz wichtig, willkommen zu sein. Das, glaube ich, kriegen wir ganz gut hin, auch mit der Inszenierung. In dem Moment, wo sie dann das Gelände betreten, haben wir ja dann auch ein Welcome. Das heißt also, wir haben Live-Musik dann vorne am Entree, die Artisten begrüßen die Besucher, es gibt kleine Herzchen auf die Nase, es werden Bonbons verteilt, Konfetti gestreut. Ja, das Feeling, glaube ich, funktioniert auch nur im Rahmen der Weitergabe, wenn das alle wirklich inhaliert haben. Und das ist ein Prozess und ich glaube auch, viele Kollegen entscheiden sich auch bewusst bei Roncalli zu arbeiten, weil es eben für sie eine ganz andere Art der Darstellung und auch der Arbeit ist.
Ja, kann ich bestätigen. Ich meine, ich kenne auch einige deiner Mitarbeitenden aus verschiedenen Umfeldern und nehme die immer als sehr, sehr happy da. Du hast gerade gesagt, 110, 120 Leute sind mit auf Tour. Dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch an anderen Locations auch noch ein Stammteam. Also es sind relativ viele Menschen und so eine neue Show ist immer ein neues Risiko oder ist ein großes Risiko, ne? Ob sie einschlägt
Genau.
oder nicht. Jetzt lassen wir mal Corona außen vor, das war nochmal ein großes Risiko. Wenn wir noch Zeit haben, können wir auch schon drüber reden, wie du das da gemanagt hast. Wie weit ist denn so eine Show abhängig oder der Erfolg einer Show abhängig von der Marke Roncalli und wie viel wirklich vom konkreten Inhalt? Das heißt, kann eine starke Marke, wie es ihr seid, auch mal einen Inhalt vertragen, der nicht so gut verkauft, weil er vielleicht zu künstlerisch ist, das Publikum es vielleicht nicht versteht, oder muss immer beides zusammenkommen? Also das Markenversprechen, aber auch die Delivery sozusagen dann, damit es diesen Mund-zu-Mund-Propaganda-Effekt gibt.
Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, dass die Marke Roncalli ja nicht nur für das Erlebnis innerhalb der Manege oder im Chapiteau, also im Zirkuszelt, steht, sondern wir haben ja eben gerade schon darüber gesprochen, das Besuchserlebnis an sich ist ja eigentlich das Entscheidende. Und das bedeutet, wir bauen, wenn wir die Möglichkeit haben, viel, viel von unserem Material auf, historische Balkonwagen, wir haben ja ganz viele historische Wagen, die wir aufbauen. Das ganze Look and Feel, um das mal modern darzulegen, ist natürlich auch entscheidend. Das heißt, auch die Kostüme beim Entree, wie ein Portier auftritt. Wir haben einen alten Popcornwagen im Vorzelt, im klassischen. Und das ist ja das, was Roncalli eigentlich unik macht. Das Gesamterlebnis und nicht nur das, was in der Manege stattfindet. Natürlich ist der Fokus auch auf die artistische oder auf die Darbietung im Chapiteau. Aber wichtig ist, vom ersten bis zum letzten Moment dass der Besucher sich wohlfühlt und wie gesagt auch eintaucht. Es gibt immer auch Highlights bei den Shows und wir konzipieren die Shows ja als Family Entertainment, dass für jeden etwas dabei ist. Nicht jeder muss alles gut finden, aber für jeden ist auf jeden Fall immer etwas dabei. Und das ist das Entscheidende.
Also ich kann jedem nur einen Besuch wirklich hier im Chapiteau und in der Gesamtwelt vom Zirkus empfehlen. Van Stengelin, dass es ein Gesamterlebnis sein muss. Insofern, klar, die Inhalte der Show machen viel aus, aber es ist nicht das Einzige, wo ich das sozusagen mitgeschrieben. Also wenn er nicht da war, sollte es unbedingt mal selbst ausprobieren. Aber ihr seid ja noch viel mehr als der Zirkus, den man so kennt. Ihr habt ja eine ganze Reihe von Unternehmenssparten, nenne ich mal, oder Erlebnissen. Magst du das Spektrum mal vorstellen?
Ja, das ist immer überraschend. Also viele, viele Menschen, denen ich begegne und ich denen erzähle, ich arbeite bei Roncalli, natürlich kommt als erstes, ach, beim Zirkus, das ist die erste Frage, die ich dann ja bejahen kann. Die zweite Frage kommt dann, ach, reisen Sie dann immer mit? Die kann ich dann verneinen, weil ich halt im Headquarter, im Winterquartier 1 in Köln sitze. Und dann fange ich an zu erklären und sagen, Roncalli ist aber nicht nur Zirkus, sondern wir haben eine Full-Service-Event-Agentur mal als Beispiel, die ganz viele großartige Events kreiert, sei es für B2B-Kunden, aber auch teilweise für Städte, das ja schon mal gemacht haben. Wir haben mal in der Nähe von Aachen eben Corneli Münster mal den historischen Jahrmarkt mal durchgeführt über lange Jahre. Wir sind auch mit dem Weihnachtsmarkt in Hamburg vom Rathaus seit, jetzt müsste ich lügen, glaube das erste Mal, dieses Jahr sogar fast, glaube ich, haben wir 25-jähriges Jubiläum in Hamburg. Wir haben in Hannover einen Weihnachtsmarkt. Wir haben in Düsseldorf seit letztem Jahr einen Weihnachtsmarkt.
Also Varieté nicht zu vergessen.
Varieté, Apollo Varieté. Danke, danke Jasper. Das geht ja immer so ein bisschen unter als Satellit in Düsseldorf. Aber auch das ist natürlich der kleine, aber feine Bruder des Zirkus. Ja? Und das heißt also, da ist immer sehr viel Erklärungsbedarf. Also ich verstehe uns wirklich schon eher als Entertainment-Marke und nicht als Zirkus-Marke. Und wir sind, wenn auch ein eigener geführter kleiner Konzern. Ja? Und in Summe hängen da dann eben über 200 Personen dran, die dafür arbeiten, dass es eben jederzeit erfolgreich ist.
Da würde mich vielleicht so historisch bedingt, und da ist jetzt die Frage, ob du das beantworten kannst, war das eine strategische Entscheidung aus der Perspektive zu sagen, wir fokussieren unser reisendes Geschäft eher, ich sag mal so, auf Hauptstandorte und nicht mehr so wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, dass man eigentlich nur tourt und dass eher so eine Art Mischgeschäft draus gemacht wird, so eine Mischung aus temporären, aber auch eher festen Dingen, die dann auch langfristig was abwerfen?
Ja, es ist, glaube ich, aus der Marke geschuldet. Also der Markenkern ist ja nach wie vor der Zirkus. Und dieser Markenkern hat ja auch ein Markenversprechen. Das heißt also eine hochwertige Qualität. Und wenn wir werden halt sehr stark als qualitativ hochwertiger Entertainment-Konzern in Anführungsstrichen wahrgenommen. Und es ist eben auch so, dass wir für uns selbst immer einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben und den auch versuchen zu erfüllen. Und bis jetzt haben wir es eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Und das sorgt natürlich dann auch immer für eine gewisse Nachfrage, ob man in Düsseldorf einen Weihnachtsmarkt machen möchte oder in Hannover. Das öffnet natürlich manchmal auch schon Türen. Ja, weil eben auch, wie gesagt, dieses Markenversprechen ja da ist.
Das ist so interessant, dass du Konzern sagst, weil das faktisch seid ihr ja einer, aber das würde einem Außenstehenden, glaube ich, gar nicht in den Kopf kommen, weil nach außen wirkt ihr immer mit eurem Einzelprodukt. Das natürlich sieht man auch die Synergien, wenn man ein bisschen aus der Branche kommt, aber ihr wirkt wie, sagen wir mal, wie eine Manufaktur, die sehr professionell arbeitet, also eine High-Class-Manufaktur. Deswegen Konzern zu sein, ohne als Konzern nach außen zu wirken mit seinen negativen Aspekten, das ist eigentlich schon eine gute Leistung.
Ja, aber wie gesagt, ich nenne es jetzt mal ganz faktisch Konzern. Ich weiß, das ist jetzt ein emotionsloser Begriff, aber ich bin ja auch Kaufmann. Ich glaube, ich darf das. Klar, sagt Bernhard Paul immer, wir sind eine Traumfabrik und wir können Träume realisieren. Und das ist unser Credo, ist ja auch mal, nichts ist unmöglich. Ja. Und darüber ist ja auch immer so ein Zitat von Bernhard Paul: Alles, was du aus Liebe machst, wird auch geliebt. So, das ist ja so ein bisschen das, was bei uns so drüber steht. Und das auch, was ich eingangs meinte, wir haben halt viele Mitarbeiter, die das auch verinnerlichen und auch diesen Perfektionismus anstreben. Und natürlich ist immer ein Bernhard Paul da, der als Visionär, und das muss man eben auch einfach so anerkennen, der einfach eine Sicht der Dinge hat und sich auch in seiner Kreativität durch Rahmenbedingungen gar nicht einschränken lässt. Und das ist natürlich, führt natürlich zu Ergebnissen, die uns als Mitarbeiter teilweise immer wieder überraschen.
Ja, das können wir vorstellen. Kreativität braucht zum einen erstmal keine Grenzen, aber dann muss man natürlich, wenn man Kreativität auf die Straße bringen möchte, braucht man viele Unterstützer, die dann Dinge dann weiterführen in dem Sinne des Visionärs, denke ich.
Ja.
Wenn man sich im Eventumfeld so umhört, ne, dann gilt der Zirkus Roncalli nicht nur unter den Kennern, seit vielen Jahren als Ikone, weil er auch einfach jetzt schon 50 Jahre abliefert, sage ich mal einfach. Habt ihr das so angestrebt oder ist das einfach passiert, sage ich mal, flapsig?
Also einmal der Begriff Ikone ist ein bisschen gefährlich, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Ich glaube, wir hatten, oder Bernhard Paul und auch die Familie, die hatten immer eine Vision. Und natürlich ist die Vision immer, einen Zirkus zu machen, der sich unterscheidet von den traditionellen Zirkussen. Und es glaube ich, war eher die Zielsetzung, dies so umzusetzen und sich zu verwirklichen, als dass man damit sich ein Erfolgsziel gesetzt hat. Natürlich möchte man möglichst viele Menschen erreichen und das haben wir auch, oder das hat Bernhard Paul auch geschafft. Aber ich glaube, die Motivation kam eher von innen heraus, sich selbst mit seiner Zirkusliebe zu verwirklichen und seinen eigenen Zirkus zu machen und das zu machen, was er als Zirkus versteht.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der bessere Weg auf diese Art. Aber man kommt nicht drum herum, auch zu sagen, dass das Ausland euch schon erkannt hat und euren Wert erkannt hat. Und in diesem Zuge gab es ja, ich glaube, im letzten Jahr war das, ne, ein Novum. Ihr wart mit eurem Zirkus in Übersee. Wie ist es denn zu diesem außergewöhnlichen Engagement gekommen? Und vielleicht erzählst du ein bisschen darüber.
Tja, was soll ich dazu sagen? Wir wurden angesprochen, wir wurden wahrgenommen vom Big Apple Circus, was ja auch ein traditioneller Zirkus in Amerika ist oder gerade in New York, dort ein Roncalli-Programm in die Manege zu bringen. Das war sogar schon etwas spät, das war, glaube ich, im Frühjahr 23. Wo wir gefragt wurden, wo wir eigentlich, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir eigentlich gesagt haben, eigentlich ist das vom Zeitfenster gar nicht mehr machbar, im November in New York zu gastieren. Also Patrick Philadelphia und ich waren da sehr skeptisch. Bernhard Paul sagte, das kriegen wir alles hin. Und dann haben wir es wirklich geschafft, auf Anfrage ein Programm zusammenzustellen, mit allen Gegebenheiten, mit allen Stolpersteinen und so weiter, in Zusammenarbeit mit dem Big Apple Circus. Und haben dort dann es auf jeden Fall geschafft, ein schönes Gastspiel direkt neben der Metropolitan Opera zu platzieren. Und das war natürlich dann auch noch mal etwas Schönes für unsere Geschichtsbücher.
Er hat auch einiges an Aufsehen, glaube ich, in Deutschland erregt, zumindest in Fachkreisen, die das beobachtet haben. Ist ja operativ schon gar nicht so einfach, einen Zirkus auf die Straße zu bringen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man einen ganzen Zirkus in die USA bringt? Von der Reise bis zur Verzollung, I don't know, und Arbeitsgenehmigung, wenn man das braucht, I don't know. Was gab es da alles zu beachten?
Also dazu muss man vielleicht einmal erklären, wir haben nicht den ganzen Zirkus nach New York bringen können, weil es in, das war das erste Learning, was wir hatten, die Gegebenheiten und die Auflagen bezüglich Material, Brandschutz und so weiter und so fort sind deutlich höher als in Europa. Auch schon alleine mit der Verschiffung von Material, so dass wir unser eigenes Zirkusmaterial nicht nach New York bringen konnten. Big Apple Circus hat ja ein eigenes Chapiteau gehabt und hat das dann dort auch aufgebaut. Und wir haben dann sozusagen im Chapiteau vom Big Apple Circus gastiert. Wir haben logistisch gesehen natürlich erstmal mit einer Blackbox gearbeitet. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt, welches Material wir irgendwie verschippen können, welche Auflagen existieren. Wir haben uns dann nach reichlicher Überlegung dann auch externe Hilfe durch einen Havariekommissar, so heißt das im Fachjargon, geholt und durch eine Speditionsfirma, die uns dann auch beraten hat und auch bei der Verladung beraten hat, welches Material wir wie packen müssen. Ja, das war aber schon eine Herausforderung, gewisses Material dann nach New York zu bringen. Und dann eben auch immer das Zittern, geht es durch den Zoll oder geht es nicht durch den Zoll? Weil auch da die Behörden in Amerika viel stringenter sind nach den Erfahrungen der Spedition zumindest, die dann vielleicht auch ein bisschen nicht dazu beigetragen haben, unsere Nerven zu beruhigen. Aber wir haben es dann doch alles rüberbekommen. Also wir sind sozusagen mit kleinem Material rübergefahren, um das fremde Chapiteau zu ronkalisieren. So haben wir es mal, möchte ich das mal formulieren.
Ronkalisieren?
Das waren zwei Container. vollgepackt mit Requisiten, mit kleinen Zirkuswagen, mit Manegenteppich, mit, ich weiß gar nicht, Kostüm. Ja, das war schon spannend. Zumal, wenn man etwas vergessen hat, konnte man das nicht mal kurzfristig nochmal nachschicken.
Glaube ich. Aber es zeigt auch, wenn man schon ein Verb in der deutschen Sprache hat, wie ronkalisieren, dann hat man es irgendwie geschafft, würde ich sagen. Das ist schon gut, ja. Ja. Ein Zirkus ist ja immer ein Touring-Business, das hast du ja schon erzählt. Kannst du mal ein bisschen reinstuppern lassen in den einfacheren Aufgaben, in Anführungsstrichen, in Europa, wie ihr da vorgeht? Wie viele Zelte habt ihr überhaupt? Wie viele LKW sind im Einsatz? Ab welchen Streckendistanzen setzt ihr auf die Schiene? Wie macht ihr das?
Also ein schönes Beispiel ist natürlich jetzt gerade die aktuelle Saison, die gestartet ist in Oberhausen. Dann kam ja Bonn. Jetzt haben wir gerade ein Gastspiel in Aachen abgeschlossen und sind heute mit Premiere in Frankfurt. Die Städte Oberhausen, Bonn ist ja und Aachen sind immer noch so ein bisschen Randgebiete von Köln. Also ich sag mal, LKW-technisch gut zu erreichen. Und dort machen wir so gut wie alles über die Straße. Nach Frankfurt war es jetzt aber so, dass wir reisen im Schnitt mit 110 Zirkuswagen, 80 davon gehen dann über die Schiene, werden praktisch mit Sonderzügen dann nach Frankfurt gebracht. Das sind dann im Regelfall 1200 Meter, also zwei Züge. Ein Zug, da wir 600 Meter maximale Länge haben, bringen wir die Wagen, die wir nicht großartig über die Straße oder auch nicht mit Tieflader irgendwie verbringen wollen, zum nächsten Standort. Ja, dann der Rest geht dann, klar, klassische Camper dann eben über die Straße, werden dann verbracht. Wir brauchen im Schnitt immer so mit Aufbau um die 10 Tage, je nachdem, was wir für Material aufbauen. Teilweise, je nach, wenn es ein kürzerer Zeitraum ist, arbeiten wir mit dem Vorkommando. Das heißt also, wir haben dann sozusagen Wechselgarnitur. Das heißt, wir können also aufbauen, schon mal vorbereiten. Wenn der Zirkus dann abbaut, dann das restliche Material verbringen, so dass wir dann keine Zeit verlieren. Weil normalerweise ist dann so, die letzte Show ist am Sonntag und im Regelfall haben wir dann an einem Donnerstag oder Freitag, je nachdem wie die Tourplanung konkretisiert ist und wie die Plätze auch verfügbar sind, dann maximal 5 Tage Zeit, am neuen Standort alles spielbereit zu machen. Und das ist natürlich eine großartige Herausforderung. Für den Aufbau sind ungefähr so um die 50 Leute nur für den Aufbau beschäftigt. Wir haben, um ein paar Daten mal zu nennen, einfach mal so, ich glaube, 6 Kilometer Kabel, 3 Kilometer Wasserleitung, Ein großes Vorzelt im Schnitt mit 14 mal 18 Meter, dann das Hauptzelt mit einem Durchmesser von 36,80 Meter. Ich weiß gar nicht, was für Fakten möchtest du denn hören? Also ich könnte da jetzt unendlich viele Zahlen nennen, aber es ist schon so, man reist, wenn wir jetzt mal auch auf das Format zurückgreifen, mit einem kleinen Freizeitpark durch die Welt. Und das ist eben das Spannende. Also wir haben ja nicht nur das Zelt und das Gradin, also die Bestuhlung, sondern wir haben ja die ganzen Zirkuswagen und eben auch die Unterbringung für unsere Artisten und Mitarbeiter vor Ort, die wir von A nach B verbringen müssen. Ja, und das ist schon eine große logistische Herausforderung, die aber auch der Patrick Philadelphia mit seiner langjährigen Expertise hervorragend meistert. Zum Glück muss ich mich nicht darum kümmern, sonst wäre mein Nervenkostüm wahrscheinlich gänzlich angegriffen. Ja, es sind ja dann immer mal so Kleinigkeiten, wenn dann bei der Bahnverladung irgendwie, es gibt dann nur einen Traktor, der dann sozusagen die Wagen von den Loren runterziehen kann. Wenn er dann mal streikt, dann kriegt man die Wagen nicht da vom Zug. Ja. Und das sorgt dann in manchen Fällen dann schon für gewisse Stresssituationen.
Also ich als Oberhausener Kind muss ja sagen, ich habe immer gerade bei der Stärkrader Frohen Leichnamskirmes, das war auf mein Schulweg früher, immer den Aufbau mitverfolgt und auch gegenüber vom Zentrum ist ja auch ein großer Platz, wo regelmäßig große Zirkusse auftreten, aufbauen. Und ich bin heute immer noch fasziniert, was das für ein Akt ist, dass überhaupt erstmal so eine kleine Zeltstadt da entsteht mit den ganzen Schlafwagen, der ganzen Infrastruktur, die dazu gehört, nur in Anführungszeichen, damit in der Mitte ein großes Zelt steht, wo dann nachher die große Party steigt. Das ist ja, steht man da nicht manchmal und denkt sich so, was machen wir hier eigentlich?
Also die Frage kommt ja immer mal wieder auf, warum macht man noch oder betreibt man diesen Aufwand? Wenn man sich das heute mal so anguckt, viele Zirkusunternehmen gastieren ja sozusagen nur noch als Pop-up-Zirkus in der Weihnachtszeit. Ja? Die machen einmal im Jahr ein Gastspiel, betreiben dann einen Aufwand, wobei eben auch diese Erlebniswelt Zirkus dann gar nicht mehr so geschaffen wird. Dann gibt es vielleicht auch ein Vorzelt, das einigermaßen dekoriert ist, aber das war es dann eben auch. Aber das ist eben nicht die Roncalli-DNA. Roncalli versteht sich nach wie vor eben als traditioneller, klassischer, ich darf es gar nicht so sagen, ich nenne es Zirkus auch, der auf Reisen ist, ein reisender Zirkus. Ja. Und das ist eben auch die Roncalli-DNA. Und wir kommen eben dahin, wir kommen zu den Menschen. Die Menschen müssen nicht unbedingt zu uns kommen, wir kommen zu den Menschen. Und wir haben eben Städte, da merken wir auch, dass wir erwartet werden. Wir sind ja in einem Turnus von 2 Jahren regelmäßig oder fast immer in den gleichen Städten. Und da fragen die Städte selbst schon an, wann kommt ihr denn wieder? Ist das sicher? Können wir für euch den Platz blocken? Aber wir haben dann auch ganz viele Anfragen. Wann geht denn der Vorverkauf los? Ihr seid doch dann und dann wieder in Oberhausen oder Lübeck oder wo auch immer. Ja, und das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man auch willkommen ist und die Leute auf einen warten. Also, und da gibt man sich natürlich schon die Mühe, dann extra in diese Städte zu reisen.
Ich glaube, das unterstreicht so ein bisschen das, was Jasper ja auch immer jetzt gerade mal so mit reingestreut hat, dass dieser Name einfach jetzt auch diese Wirkung hat. Und also das ist ja eine Situation, da würden sich viele Schausteller die Finger nachlecken, wo dann gesagt wird, dürfen wir das für euch schon mal kurz reservieren? Wann darf ich euch denn da auf diesem Platz wieder einbuchen? Also da muss man ja erstmal hinkommen. Also von daher Hut ab. Was mich jetzt persönlich bei dir in deiner Rolle jetzt interessieren würde, ihr seid reisend, aber auch irgendwie jetzt trotzdem ein Konzern. Das hast du ja auch gerade selber gesagt. Das heißt, also ihr habt so eine diese Form aus verschiedenen Sparten, traditionelles Geschäft, aber mit einem modernen Aspekt, mit einem modernen Appeal, mit Storytelling, mit Guest Service. Aber trotzdem seid ihr irgendwie Konzern und habt aber auch ganz viele Verwaltungsaufgaben. Und ich meine, was ist mehr Konzern als Stage Entertainment? Das ist ja wirklich also die Verkonzernisierung der Unterhaltung, was jetzt ganz wertfrei tatsächlich gesagt ist. Jetzt bist du in dieses Geschäft da reingekommen. Wie war für dich deine eigene Transformation aus so einem Großkonzern jetzt in so ein Unternehmen reinzukommen?
Ich glaube, das ist wirklich eine gute und schöne Frage. Ich fange vielleicht mal so an, als ich meiner Mutter gesagt habe, ich fange beim Zirkus von Cali an, war meine Mutter ein bisschen überrascht und sagte dann, ist der Arbeitsmarkt denn so schlecht? Ja, das war so die erste Aussage. Ich hatte mich vorher ja schon mit Roncalli beschäftigt und wusste, dass das eben nicht nur so ein kleiner Wanderzirkus gibt, sondern dass das schon was Besonderes ist. Nichtsdestotrotz war ich lange auch am Überlegen, weil es eben auch ein eigener geführtes Unternehmen ist und manche Entscheidungen eben nicht rein auf sachlicher Ebene getroffen werden, sondern auch auf emotionaler Ebene und auch manchmal ein Austausch auf emotionaler Ebene erfolgt. Natürlich so ein bisschen hin und her gerissen, ob das für mich das Richtige ist, wenn man aus einem traditionellen Konzern kommt. Es hat auch am Anfang schwere Reibungen gegeben. Ich musste mich auch erstmal daran gewöhnen, also von diesem sachlich Neutralen und aus der Ferne beobachten, mittendrin im Geschehen zu sein und auch mitten im Geschehen mit dem Eigner im Austausch zu sein. Weil es funktioniert nicht, wenn man nicht direkt dicht dran ist. Und das ist eben auch so, das ist für alle Beteiligten wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut. Und da kann man einfach auch losgelöst von den Kompetenzen nicht einfach A gegen B austauschen, sondern da spielt ja vieles mit rein. Das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, bei uns zwischenzeitlich fast 80%. Ja. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das für uns ja auch, dass wir, wenn wir, wie gesagt, ich nutze jetzt immer nur diese Formulierung Konzern sind, dass wir natürlich auch einen Überblick haben müssen über die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Zielsetzung ist es natürlich, dass wir Geld verdienen müssen. Das ist einfach so. Das ist in der Natur der Dinge. Und ich sage auch immer, wir sind ein eigenfinanziertes Kulturunternehmen, ja, nicht staatlich gefördert. Und wir müssen eben sehen, dass wir das Geld verdienen, damit wir uns auch das weiter leisten können, was wir sein wollen, nämlich ein traditioneller Zirkus auf Reisen. Und das kostet Geld. Und das ist eben so, dass das eben der Punkt ist, wo ich sage, es ist nicht meine Aufgabe, jemanden zu reglementieren, sondern es ist meine Aufgabe, mit allen Bereichen es weiterhin möglich zu machen.
Ich finde, das ist ja so Fluch und Segen zugleich, dieses Emotionale und Zwischenmenschliche. Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich auch ein paar Berührungspunkte mit Leuten aus dem Schaustellerwesen habe. Und ich finde, das macht das erstmal unsere Branche so spannend, dass man sieht, dass die Leute natürlich auch mit ihrer Eigenmotivation einfach voll dahinter stehen und einfach brennen dafür und rausgehen und sagen, das machen wir jetzt ganz pragmatisch. Und das liebe ich eigentlich total, weil Pragmatismus. Wer in einem Konzern schon mal gearbeitet hat, vor allem in einem Großkonzern, der weiß, pragmatisch geht anders. Da sind die Wege manchmal deutlich länger. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch bei euch dann einfach eine gute Zauberformel, wenn man diese beiden Welten hat und kombiniert und einfach diese ganzen Schnittstellen dann findet, um dann das so wachsen zu lassen, wie ihr jetzt einfach gewachsen seid. Und 10 Jahre scheint also richtig zu laufen.
Also ich sage, ich habe viele Kollegen aus der Branche, die mich darum beneiden, über diese kurzen Entscheidungswege, die wir haben bei Roncalli. Ja, ich kenne Kollegen, die müssen wegen jeder Kleinigkeit sozusagen eine Entscheidungsvorlage kreieren und weitergehen und brauchen dann wahrscheinlich einen Monat, bis sie dann eine Rückmeldung haben. Und bei uns ist es eben so, wenn man eine Idee hat, dann tauscht man sich aus und schmiedet diese Idee weiter. Und Bernhard Paul ist dann ja immer dann auch sehr häufig schnell Feuer und Flamme, wenn er dann seine Vision dann weiterleben kann. Und dann geht das halt, also ich sage mal, so schnell kann man gar nicht gucken. Ja. Aber es ist schön, also es bringt Spaß, weil man eben auch auf kurzem Wege gemeinschaftlich etwas bewirken kann. Und das macht es eben auch aus. Und das ist, glaube ich, das überwiegt, dass man gestalten kann oder mitgestalten kann auch an der Zukunft des Unternehmens.
Sehr schön.
Ja, du hast ja auch lange trainiert dafür. Du hast ja eigentlich die letzten 20, 30 Jahre für starke Unternehmerpersönlichkeiten gearbeitet, auch bei Stage Entertainment. Du hast eben gesagt, Stefan, ein Konzern, ja, nach außen in der Vermarktung, nach innen hin, aber doch getrieben von starken Menschen, die unternehmerisch denken. Und ich glaube, das war ein ganz gutes Training, Dirk, du und ich auch. Wir haben uns immer die Aufgaben gesucht, wo Unternehmer am Werk sind
Genau.
und nicht Manager. sag ich mal, nur am Werke sind. Aber da haben wir
Genau,
schon ein
das.
gutes Stichwort, aber sag ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, ansonsten wird das auch gerade, also gerade bei Roncalli nicht funktionieren, weil, ne, also wir haben, und das ist immer der Punkt, auf den wir wieder zurückkommen, machen alles mit Leidenschaft und das geht bei jedem eigentlich so durch. Wenn man sagen würde, ich möchte einen 9-to-5-Job, dann ist man da halt falsch. Ja, weil von jedem sind so die Emotionen und Ambitionen gefordert. Und da sind wir, sei es in der Grafikabteilung, die versteht, wofür Roncalli steht, in der Vermarktung, die wissen, was ihr Produkt ist, in Anführungsstrichen. Ich rede jetzt immer knallhart kaufmännisch. Also ich glaube, wenn ich kreativ werde, müsste ich wahrscheinlich andere Begrifflichkeiten nennen. Aber das ist eben so, da brennt bei vielen, vielen der Kollegen ein Feuer. Und das bringt einfach Spaß. Das bringt Spaß. Also wenn man auch eine Idee hat, weil alle fürs Unternehmen arbeiten und nicht für die eigene Positionierung. Ja. Und das ist so dieser Team Spirit und dieser Grundgedanke und wie gesagt, diese Roncalli-DNA, das ist schon Wahnsinn. Das macht Spaß. Das macht Spaß.
Ja, und wenn man bei euch mal zu Gast ist, dann merkt man, dass das hier fast wie eine Familie sozusagen agiert. Und das ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn euch gibt es ja schon fast 50 Jahre und jetzt steht eigentlich schon die nächste Generation in den Startlöchern. Das heißt, nicht nur der Markt transformiert sich, sondern ihr selbst müsst euch wahrscheinlich auch wieder neu erfinden, ein weiteres Mal.
Ja, ich weiß nicht, ob wir uns neu erfinden müssen. Ich glaube, das ist ja immer der Anspruch, den wir haben, dass wir immer am Puls auch der Zeit sind. Nehmen wir mal das Thema tierfreie Holographie. Ja, also wir haben für uns entschieden, zum Beispiel keine, also Bernhard Paul auch federführend, dass die Zeit der Tiere in der Manege vorbei ist. So, und das klar gibt es auch immer noch ein Klientel an Besuchern und das muss jeder für sich selbst auch entscheiden, die Tiere sehen wollen. Nehmen wir mal Zirkus Krone, der ja auch noch mit Tieren sozusagen tourt. Aber die Entscheidung muss halt der Besucher treffen. Wir aber als Unternehmen haben gesagt, es ist für uns nicht mehr zeitgemäß. Und genauso gibt es natürlich immer Impulse, die temporär gesetzt werden. Und da werden die Kinder, also die drei, hat ja zwei Töchter und den Adrian Paul, die sind ja alles kreative Köpfe und die sind ja auch mit dem Zirkus und auch mit dieser Zirkus-DNA und der Roncalli-DNA groß geworden, aber sind ja trotzdem Teil der Gesellschaft und sie kriegen sie ja auch mit, wie die Gesellschaft sich transformiert. Und das werden sie sicherlich zukünftig immer stärker mit reinbringen. Ja, das heißt also auch, dass natürlich dann gesagt wird, wir müssen auch das Publikum für junge Leute cooler sein, um diese Begriffe mal zu nutzen. Social Media Kanäle, da haben wir natürlich das Glück, dass wir mit Lilli Paul natürlich auch so eine zweite Galionsfigur haben, die über ihre Kanäle natürlich auch ausstrahlt, aber eben auch mitteilt, sie kommt halt aus einer Zirkusfamilie. Aber eben auch schon außerhalb dieser Welt digital unterwegs ist. Das heißt, das kann man immer mehr mit reinbringen. Genauso die Vivi Paul, die im Bereich Casting, Kostüme sehr stark unterwegs ist, reist natürlich auch bei verschiedensten Festivalen umher und auch zu gucken, wie ist denn auch der zeitgenössische Zirkus, wie kann ich zum Beispiel zeitgenössische, moderne Artistik vielleicht stärker mit in den Zirkus integrieren. Und das ist eben das, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe. Das ist natürlich ein Prozess jetzt gerade. Bernhard Paul als Vertreter seiner eigenen Idee aus den letzten 50 Jahren, der immer noch diese Vision hat, mit den Impulsen der Kinder. Und das wird sich sukzessive immer weiter verschmelzen. Und das ist auch ganz wichtig für die nächsten 50 Jahre. Ich sage mal, die letzten 50 Jahre haben wir ja schon erlebt, aber wir müssen eben auch die nächsten 50 Jahre erlebbar machen.
Ja, es ist schön, dass sozusagen das Bestehende ein Stück weit bewahrt wird und auch weiterentwickelt wird und auch die Kinder ihre eigenen Impulse und Fähigkeiten da einbringen können. Du hast eben schon die beträchtliche Sammlung an wunderschönen historischen Wägen angesprochen. Die ziehen ja jetzt von Standort zu Standort, aber ihr habt ja wahrscheinlich auch ein paar extra. Habt ihr Ideen, irgendwie ein Museum zu machen, wo diese schönen Stücke auch mal ausgestellt werden oder die Geschichte des Zirkus aufbereitet wird? Oder ist das etwas, worüber du nicht reden darfst?
Naja, gut, es ist ja teilweise schon durch die Medien gegangen. Bernhard Paul hat natürlich immer noch den Traum. Und dafür haben wir ja die letzten, müsste ich jetzt lügen, fast 9 Jahre gekämpft oder die letzten 8 Jahre gekämpft, dass wir in Köln ein Zirkusmuseum bauen können. Das ist leider auch so ein bisschen dran gescheitert. Ich versuche es auch da mal ein bisschen vorsichtig zu formulieren. An bestimmten Auflagen, wo sich die Stadt nicht weiter bewegen konnte, und unseren Anforderungen. Da kam man dann nicht ganz so zusammen. Nach wie vor haben wir unheimlich viele Exponate bei uns, die auf jeden Fall sehenswert sind. Wir suchen nach weiteren Möglichkeiten, diese auch zugänglich, also der breiten Masse zugänglich zu machen. Wenn wir es nicht haptisch können, dann müssen wir eben auch darüber nachdenken. Das sind auch so Gedankengänge, die wir haben, dass wir vielleicht über ein digitales Museum nachdenken, das zu virtualisieren, dass wir praktisch, dass jederzeit die Geschichte und die Exponate jederzeit abrufbar machen können. Wobei es natürlich viel schöner ist, wenn man vor einem Zirkuswagen steht und den auch wirklich aus der Nähe betrachten kann, als wenn man vielleicht ein Bild sieht. Aber
Da gibt es auch
nichtsdestotrotz
eine
gibt es.
Kombination, ne, aus den beiden Dingen. Zumindest beim virtuellen
Genau.
Teil kann der Timeout gerne helfen.
Vielen Dank für das Anbahnungsgespräch.
Sehr gut.
Nein, aber deswegen, also wir suchen da nach Alternativen und wir sind da jetzt noch nicht so ganz viel weiter. Aber der Gedanke ist natürlich noch nicht ad acta gelegt worden. Wir müssen halt sehen, wie wir es realisiert bekommen. Und da brennt uns natürlich so ein bisschen auch die Zeit, weil viele Geschichten auch zu einzelnen Exponaten bei Bernhard Paul liegen, die müssen wir halt abrufen. Und das ist die
Ja.
große Herausforderung.
Ja, sehr schön. Mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, so langsam schon wieder zum Ende kommen. Das war bis hierher schon ein super interessantes Gespräch. Ich habe eigentlich noch ein, zwei Fragen zum Abschluss. Die erste wäre: Was wünschst du dir persönlich in den kommenden Jahren für den Zirkus Roncalli?
Also ich formuliere das mal so. Mein großer Traum ist, wenn meine Tochter oder wenn ich mal Opa bin und ich Enkelkinder haben sollte, ich mit meinen Enkelkindern in den Zirkus Roncalli gehen kann, wenn sie mal Lübeck gastieren und ich ihnen ganz viele Geschichten über den Zirkus erzählen kann. Und dass meine Kinder dann trotzdem strahlen und sagen, das ist so toll, das will, ne? Also dass man das der nächsten Generation noch weitergeben kann. Also das wünsche ich mir persönlich und das ist auch für mich so dieser Motivator, warum ich das tue, was ich tue, weil ich einfach auch möchte, dass es weitergeht. Ja, und da müssen ganz viele mitarbeiten. Klar, der kreative Bereich ist natürlich da, das Zepter, aber das wäre schon schön, wenn ich naja, gut, ich will jetzt nicht, dass meine Töchter schon so früh mir Enkelkinder schenken, aber ich sag mal so, wenn ich dann irgendwann mal so in 20 Jahren dann nochmal zum Zirkus gehen könnte, das wäre schon sensationell.
Das ist ein sehr schönes Bild, das ich im Kopf behalten werde. Und verstehe ich komplett, dass sich das lohnt, dafür zu arbeiten und zu kämpfen. Und das spielt direkt in meine letzte Frage hinein. Was wünschst du dir denn von euren Gästen, also im Zweifel auch deinen Enkelkindern? Wie sollen die ihre Liebe zum Zirkus bewahren?
Ich glaube, dass ich einfach auch auf diese, ich nenne es mal, unkonventionelle Art der Unterhaltung, Traumwelt einzulassen. Ja, es gibt ja, wir merken ja eben auch, es gibt ja immer mehr Unterhaltung, der Superlative, die Konzerte werden immer größer, allerdings auch immer teurer. Und es muss für viele ja immer schneller, höher, weiter sein, spektakulärer. Das ist nicht unser Bestreben, ja? Und wir wollen eben die Leute, die Besucher abholen und wieder entschleunigen. Und dass viele, viele Menschen dieses Angebot auch zukünftig wahrnehmen und auch zu schätzen wissen. Weil es ist halt eine besondere Art der Unterhaltung. und ein besonderes Besuchserlebnis. Und es muss nicht immer spektakulär sein, wobei es spektakulär ist, also im Gesamterlebnis. Aber es geht nicht darum, mit 70.000 Leuten vor einer Bühne zu stehen und mit ihrem Handy dann ein Megastar abzufeiern, sondern das Live-Erlebnis auch wirklich live zu erleben. Bewusst live zu erleben und sich auch darauf einzulassen.
Also eine persönliche Begegnung zwischen den Künstlern und
Genau.
den Gästen. Ich finde das
Genau.
ein sehr, sehr persönliches, schönes Bild zum Schluss. Und ich danke dir ganz herzlich, Dirk, für dieses Gespräch. Ich weiß, du hast sehr, sehr viel zu tun heute. Premiere auch in Frankfurt. Trotzdem hast du dir Zeit genommen. Herzlichen Dank von meiner Seite.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Auch
Mir auch.
ein großes Dankeschön an Dirk für die ganzen Insights und auch für ja, für die kleinen Anekdoten. Also ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, wie sich das Unternehmen entwickelt hat und wie du jetzt mit deiner Konzernbrille jetzt da Platz genommen hast. Und Jasper, auch ein großes Dankeschön natürlich an deine Wenigkeit für das Mitbringen des Themas. Und wenn ihr da draußen jetzt noch weitere Fragen habt über, wer ist denn eigentlich dieser Roncalli und was machen die so, wenn ihr jetzt noch nicht schlau genug gewesen worden werden seid, oh Gott, war das Deutsch? Nein. Wenn ihr jetzt immer noch nicht schlau genug seid, so, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes, da gibt es noch ein paar Links zu Roncalli und auch zu Dirk und natürlich gibt es auch da noch weitere Links zum Podcast und zum VDFU. Ich sage danke und wünsche allen da draußen noch eine fantastische Zeit.